Okay, wollen wir starten?
Ja, voll, leg los.
Geilo, also heute ist eine ganz besondere Gästin am Start und die hat eine kraftvolle Stimme im Bereich der Nachhaltigkeit und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem einzigartigen Ansatz Wandel zu bewirken als Journalistin, Autorin, Content-Creatorin, Mama und inspirierende Influencerin hat sie sowohl auf Instagram als auch abseits von sozialen Medien beeindruckende Wellen geschlagen. Von ihrer spannenden Reise im Journalismus bis hin zur Gründung nachhaltiger Initiativen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Marisa Becker. Hallo.
Hi, vielen Dank für das nette Intro.
Sehr gern. Vom Journalismus bis zur Content Creation. Wenn du dich in deinen Weg in drei Worten beschreiben könntest und solltest, welche wären das?
Viele schöne Zufälle.
Viele schöne Zufälle. Das sind genau drei Worte.
Ich glaube, das trifft es am besten, weil das irgendwie überhaupt nicht so forciert passiert ist, sondern halt eben durch viele schöne Zufälle, die sich irgendwie so ergeben haben und wo halt schöne Sachen so miteinander zusammengefallen sind. Und ich bin ganz dankbar für diesen Weg und freue mich, dass irgendwie alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dass wir da heute auch drüber sprechen können. Insofern, genau, das ist, glaube ich, das Passendste dazu.
Ja, das werden wir nämlich. Zufälle und Schlüsselerfahrungen sind ja oft Wendepunkte in unseren Lebenswegen, die beeinflussen, wie wir die Welt sehen oder wie wir dann uns entscheiden, in ihr zu handeln. Und da gibt's ja von dir auf jeden Fall diese Geschichte von deinem Praktikum, in der du verschiedene Unternehmen aus Leipzig begegnet bist. Hast du Lust, uns da nochmal mitzunehmen zu diesem entscheidenden Moment und zu erklären, wie das dann deinen weiteren Weg geprägt hat?
Voll, also ich habe im Sommer 2017, war das, ein redaktionelles Praktikum so bei unserem Stadtmagazin gemacht und war dort so als Praktikantin quasi für die Startup-Kolumne, sage ich jetzt mal, zuständig. Also ich habe halt zum Beispiel die Gründerin und Gründer des ersten Unverpacktladens bei uns in Leipzig getroffen und interviewt und eben vorgestellt und die Gründerinnen vom Sauberkasten, das sind so die zwei Unternehmen, die mir da am meisten im Kopf geblieben sind einfach. Vielleicht zum Sauberkasten, das ist sozusagen, die gibt's leider nicht mehr, aber das war so ein Set, wo man dann quasi mit Soda, Zitronensäure, Natron und so seine eigene Putzmittel macht. Und das war mein erster Berührungspunkt damit, dass du überhaupt sozusagen so was überhaupt selber machen kannst. Also vorher war das für mich so total, what? Gibt's das? Ich hab's noch nie von gehört. Und ähnlich ging's mir eben mit dem unverpackt Einkaufen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich so im ersten Jahr vom Studium auch noch so H&M-Sammelbestellungen aufgegeben habe. Ne? Und das hat sich dann halt total krass einfach verändert in den Jahren nach diesem Praktikum, weil mich dieser Kontakt mit diesen Unternehmen einfach dazu angeregt hat, erstmal im ersten Schritt sozusagen meinen eigenen Alltag umzustellen. Also ich habe dann so gedacht, so ja krass, wenn ich mir meinen Mülleimer angucke, dann sieht das schon echt ziemlich schlimm aus. Da ist super viel Müll angefallen und dachte dann so, oh krass, du musst da irgendwie mehr machen und bin dann auch selber immer in den Unverpacktladen getigert und in den Biomarkt und da alles unverpackt halt kaufen zu können und habe dahingehend halt so meinen eigenen Alltag umgestellt. Und ich weiß nicht, Menschen, die sich so mit Magazinproduktion auskennen, die wissen, es gibt für Redakteurinnen und Redakteure eine Phase immer, die total wild ist, weil eben alle Texte geschrieben werden müssen, alle Interviews geführt werden müssen, die Themen durch sind. Und dann gibt's diese Phase der Produktion sozusagen, wo alles bei der Grafik liegt und man hat quasi nichts mehr zu tun. Aber ich hatte ja mein Praktikum und musste deswegen dort halt meine 8 Stunden verbringen. Ja. Und hatte eben, freundlich auszudrücken, Langeweile. Und habe dann angefangen, so einen WordPress-Blog zu schreiben. Ne? Und habe dann so die Veränderungen quasi in meinem Alltag, die durch dieses Praktikum eben sozusagen getriggert wurden, angefangen zu dokumentieren. Also irgendwie, okay, hey, heute habe ich Seife hergestellt das erste Mal oder heute habe ich mir selber ein Putzmittel gemacht und ah krass, guck mal, diese 4, 5 Tools habe ich jetzt für mein Badezimmer entdeckt. So in dem Stil, ne?
Ja.
Und im Endeffekt war es dann mein damals Freund, jetzt Mann, der dann gesagt hat, du musst das bei Instagram teilen, sonst liest das ja kein Mensch. Ne? Ich so, ja, du hast recht irgendwie. Ich habe jetzt 3 Aufrufe bei WordPress. Ich bin sehr frustriert darüber, weil ich habe so Arbeit in diese Artikel gesteckt. Und quasi bei Instagram gelandet. Ja. Und dann ging es so weiter.
Also ist ja schon irgendwie so, dass manche Instagram als Epizentrum von Oberflächlichkeit eher verstehen und laut Studien gibt's ja auch, dass die ständige Nutzung von Social Media auch zu ganz arger Unzufriedenheit führen kann. Und bist du immer noch davon überzeugt, dass das die richtige Plattform ist, um die Botschaft der Nachhaltigkeit zu teilen?
Das ist eine super gute Frage, weil ich gerade halt auch selber so ein bisschen erlebe, dass ich das Gefühl habe, dass aktuell so leichterer Content oder so Lifehacks, so Kram irgendwie besser ankommt. Also auch so an meinen eigenen Zahlen, wenn ich so einen super hintergründigen Post mache oder so, dann kommt der viel weniger gut an, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, irgendwie so eine Art Lifehack zeige oder irgendwas Lockeres. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwo auch die richtige Plattform ist, weil wir alle leider, muss man auch sagen, irgendwie sehr, sehr viel Zeit sozusagen auf diesem Medium einfach verbringen. Und ich fände es schade, wenn das sozusagen zu einem reinen Unterhaltungsding wird, weil es ist auch ein guter Ort, glaube ich, um halt eben auch mal kurz und knackig Infos einfach zu teilen. Und ich nutze es halt auch selber so. Also ich folge auch selber ganz, ganz vielen Leuten, wo ich mich immer total freue, wenn ich da einen Post sehe und was Neues lernen kann. Und das Feedback, was ich bekomme, ist zumindest, dass es vielen Leuten auch mit meinen Inhalten so geht oder mit denen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und insofern denke ich, dort, wo die Menschen unterwegs sind, ist eigentlich immer eine gute Plattform sozusagen, um sowas zu teilen.
Ja. Und würdest du dann schon persönlichen Erfolg anders definieren als Likes und Followerzahlen, oder?
Auf jeden Fall. Also klar spielt es eine Rolle, weil damit natürlich dann halt auch Sichtbarkeit für die Inhalte einhergeht. Und es bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt den bestaufgearbeiteten Post mache und den liest halt niemand. Ja. Ja, also teilweise stecken da ja wirklich, wenn du dann ganz, ganz viele Anfragen geschrieben hast, mit Unternehmen gesprochen hast, so, da steckt einfach richtig viel Zeit drin. Und dann ist es natürlich super ärgerlich, wenn es einfach halt nur 10 Leute lesen. Also es freut mich natürlich total über diese 10 Leute, so ist es nicht. Aber man will natürlich, wenn man so viel Arbeit da reingesteckt hat, auch viele Menschen einfach erreichen, ist ja klar. Ja, insofern, es ist natürlich ein Teil davon, aber wenn mir jemand eine Nachricht schreibt oder mir auch manchmal so eine persönliche Nachfrage einfach stellt, weil sie sagen, hey, du hast dazu das und das geschrieben und ich habe hier nochmal eine Frage und ich denke mir so, krass, dann liest jemand was und denkt danach so über meinen Alltag nach und so, das ist schon eigentlich das Coolste, was es so gibt.
Ja, das ist eigentlich der größte Erfolg, den man haben kann. Als Beispiel irgendwie voranzugehen und dann das Feedback zu bekommen, dass sich andere Menschen da wirklich ein Beispiel nehmen und was davon lernen oder mit in ihren Alltag übertragen. Ja, mehr kann man eigentlich gar nicht erwarten, oder?
Nee, das ist total cool und das freut mich auch immer und das ist auch eigentlich so das Schöne an der Arbeit, wenn man dann eben solches Feedback bekommt sozusagen, dass man halt einfach sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, hey, wie cool, guck mal, du hast es geschafft, es so herüberzubringen, dass jemand sich davon angesprochen gefühlt hat und auf dieser Basis eben was verändert hat. Und das ist ja eigentlich so das Coolste. Also wie gesagt, ich finde das total schön.
Ja. Ich habe eine kleine Quizfrage an alle, die zuschauen. Bangladesch war das erste Land, was ein Verbot von Plastiktüten eingeführt hat. Jetzt wäre die Frage, in welchem Jahr war das? Und das könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Der Hintergrund ist, die haben tatsächlich nicht wegen Mikroplastik oder so, sondern die haben das eingeführt, dieses Verbot von Plastiktüten, weil sie gemerkt haben, dass immer mehr Wasserabflüsse verstopfen wegen den Plastiktüten. Deswegen mussten sie dieses Verbot einführen. Also falls ihr wisst, in welchem Jahr das war, es war sehr früh, also verhältnismäßig, Anfang des Jahrhunderts, dann könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Weißt du's? Hast du eine Idee?
Nee, ich kenne zwar die Geschichte, aber ich weiß nicht wann. Ich glaube irgendwann in den frühen 10er Jahren, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
Okay,
löst du das am Ende auf?
Ich würde es, doch, wenn du mich erinnerst, löse ich es auf.
Ich gebe mir Mühe.
hast du ein Geheimnis, was dich jeden Tag antreibt und dich dafür einsetzen lässt, für eine strahlendere und schönere Zukunft?
Also ich glaube jetzt, ein Geheimnis ist es nicht. Also ich habe ja zu Hause meine 2 Kinder. So, die spielen natürlich auf dem Kanal jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle, aber ich glaube, es bringt so in vielen Noten auch mit, dass es meine Kinder sozusagen gibt. Und ich habe zwar schon vorher sozusagen angefangen, mich sozusagen zu engagieren und mich dort zu informieren und halt meine Arbeit zu machen. Aber die Motivation ist natürlich nochmal, seitdem die 2 Kleinen da sind, einfach eine ganz andere, weil man halt einfach ganz, ganz konkret sieht, okay, diese 2 kleinen Menschen, die werden halt in naja, vielleicht sogar 2100 erleben. Und das ist ja oft so dieses Szenario oder diese Jahreszahl, die in diesen ganzen Klimaszenarien eine Rolle spielt, 2050, 2100, ne? Und wenn man sich halt vorstellt, okay, da sind die zwar dann schon sehr, sehr alt, ne? Irgendwie ja 80 und 77, dann sind sie halt noch da, ne? Und ja, das ist total krass, wenn man sich so diese Sachen ja anhört, versteht, okay, was bedeutet das, und sich dann vorstellt, ja krass, und die erleben dann irgendwie 60 Hitzewellen in ihrem Leben. Oh mein Gott, denk an die letzte Hitzewelle, es ist furchtbar. Und die werden ja tendenziell auch noch schlimmer, und das ist dann auf jeden Fall eine sehr, sehr große Motivation zu sagen, okay, wir müssen Leute das Tempo irgendwie steigern und wir müssen möglichst viele Leute zum Umdenken bewegen, und dann lohnt sich's auf jeden Fall.
Also würdest du sagen, dir hilft Betroffenheit und das, die Einsicht der Notwendigkeit?
Voll. Also auf jeden Fall, also das ist ja auch immer so das, was irgendwie, finde ich, voll untergeht, ne? Wir müssen den Planeten ja nicht des Planeten wegen retten, sondern wegen der Menschen, die da drauf leben. Weil der Planet, der kommt doch gut ohne uns Menschen klar. Wenn wir aussterben, wird es ihm wahrscheinlich sogar besser gehen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Oh, jetzt gerade bei mir bist du gerade ganz leise. Also ich hör gar nichts. Ah!
Aber gerade klingelte, ich weiß auch wer, klingelte es gerade, genau. Also, wo war ich? Genau, also die Illusion ist ja eigentlich, dass wir sozusagen den Planeten, des Planeten wegen retten, sondern wir machen das ja, damit wir Menschen hier leben können. Und ja, das ist etwas, was, glaube ich, oft flöten geht so ein bisschen in der Debatte. Und für mich persönlich ist es schon immer so, dass mein Engagement irgendwie so was ist, um gegenzusteuern sozusagen, gegen diese Hilflosigkeit, die ja auch mit diesem riesengroßen Problem oder dieser riesengroßen Aufgabe Klimakrise meistern verbunden ist. Weil, ganz ehrlich, wer fühlt sich davon nicht erschlagen? Keiner kann als Einzelperson was dagegen tun. Man kann sich nicht von den anderen auch loslösen, ne? Irgendwie auf den Mond fliegen und sagen, dann mache ich halt dort mein Öko-Ding, sondern wir sind hier halt alle im gleichen Boot irgendwo. Und das auszuhalten gelingt mir persönlich einfach besser, wenn ich mich sozusagen dafür engagiere, möglichst viele Leute in das "Wir wollen was ändern" Boot zu holen.
Ja, ja, ist oft so eine ganz harte Ohnmacht, die da so vorweg geht, bevor man dann irgendwie seinen eigenen Hebel in der Welt rauskriegt oder da so den Mut hat zu sagen, okay, ich bin ein kleines Zahnrad in dem Ganzen. Ich werde es nicht alles verändern können und ich kann auch nicht an allen Fronten aktiv sein. Aber es ist eine große, anstrengende, herausfordernde Phase, die dem vorausgeht. Würdest du sagen, das hast du auch gemacht, oder gibt es noch eine herausforderndste deren, oh, das ist schwierig, eine herausfordernde, nee, du weißt, was ich meine, Phase oder einen, sag mal, hier,
der herausfordernde,
herausfordernde, ja, genau, das meine ich.
Das da, ja.
In deinem Leben?
Schwierig. Also, ehrlich gesagt, also ich glaube, ich bin da in einer sehr, sehr privilegierten Position zu sagen, okay, also so die Grundbedürfnisse sind bei mir abgedeckt. Das heißt, ich glaube, das ist dann nochmal eine viel, viel größere Herausforderung, wenn man sozusagen darum möglicherweise jeden Tag irgendwie strugglen muss. In der Situation bin ich nicht. Und daher ist eigentlich so diese Klimakrise die existenziellste Bedrohung quasi für mein Leben und das meiner Kinder und das der Menschen, die ich gerne habe. Und deswegen ist das eigentlich auch so, ja, die größte Herausforderung, auch wenn sie natürlich im Alltag, mal ganz ehrlich sind, ich bin ganz froh, dass ich auch ganz gut darin bin, das auch mal auszublenden für einen Moment. Also ich habe nicht jeden Moment meines Lebens irgendwie da dahingehend sozusagen Sorge. Aber wenn ich mir das jetzt so aus der Vogelperspektive angucke, ist das auf jeden Fall sozusagen realistisch betrachtet die größte Bedrohung.
Aber du machst ja ganz viel dafür, dass es sich ändert. Du hast einen Podcast und auch ein Magazin rausgebracht. Willst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also beides ist im Endeffekt so aus dem Willen entstanden, noch ein anderes Medium als nur Instagram zu bedienen, weil ich es auf Dauer doch etwas traurig fand, sozusagen, dass man hier so verhältnismäßig wenig Zeichen sozusagen hat, ne? Um eben ein Thema zu transportieren. Und manche Themen, die brauchen halt einfach irgendwie ein bisschen mehr Platz, sage ich mal, wenn du halt mehrere Leute zu Wort kommen lassen willst und sowas. Man kann natürlich immer eine gute Zusammenfassung irgendwie bei Instagram oder so dann reinhauen, sage ich mal. Aber ehrlich, also kennen wir alle irgendwie so eine Reportage oder so, ich brauche halt einfach ein bisschen mehr Platz. Und dafür habe ich dann sozusagen das Online-Magazin gegründet mit einer Freundin zusammen, Ecologist Comeback heißt das. Und dort versuchen wir uns ja vor allen Dingen Themen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit eben zu widmen und Themen zu behandeln, auf die wir auch beide irgendwie total Bock haben. Inzwischen sind wir insgesamt zu fünf, was total schön ist, weil wir dadurch natürlich viel, viel mehr Perspektiven auch haben und auch sehr schön diskutieren können, irgendwie, hey, ist das jetzt so eine Perspektive, wo wir wirklich einen Mehrwert leisten können? Weil das ist uns auch wichtig, dass wir sozusagen nicht das zum 10. Mal das Thema erzählen und den Artikel bringen, den irgendwie jeder bringt, sondern so einen eigenen Zugang auch zu den Themen finden. Und ja, das ist sozusagen das eine. Und das andere ist Verquatscht. Das ist ein Nachhaltigkeitspodcast, also der sich im weitesten Sinne auch mit ökologischer wie sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt. Und eigentlich ist mein Ziel, zu jedem Thema so eine Basisfolge zu haben. Also so, dass ich sagen kann, ey, guck mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, was zum nachhaltigen Finanzwesen wissen möchtest, dann schau mal, hier habe ich mit Niklas gesprochen, der ist voll gut in dem Game und erklärt mal so ganz von der Pike auf, was heißt denn das überhaupt, ne? Ja. Fängt sozusagen damit an zu erkennen, unser Geld arbeitet für uns, wenn es irgendwie bei der Bank liegt. Deswegen ist es cool, wenn man sich eine nachhaltige Bank sucht, weil man dort eben besser weiß, in was für Projekte jetzt eigentlich mein Geld da möglicherweise fließt oder eben auch nicht. Oder ja, ich habe schon mit meiner Freundin und Goldschmiedin Julia gesprochen, die zum Beispiel sich sehr mit diesem Thema Gold, Goldanbau, woher kommt überhaupt dieses Material beschäftigt. Und so entstehen irgendwie dann so coole Basisfolgen zu unterschiedlichen Themen. Du warst ja auch schon im Podcast zu Gast, ne? Wo ich dann eben immer darauf verweisen kann und sagen kann, ey, wenn du irgendwie hier so voll neu im Thema bist, dann schau mal hier vorbei, schau mal dort vorbei. Da ist so eine richtig schöne Basisfolge. Genau, das ist eigentlich so sozusagen diese zwei Kanäle, die so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen.
Noch zusätzlich zu Instagram und zahllosen anderen Rollen, mit denen du tanzt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du da einen Tipp für Menschen?
Oh, also
zusätzlich noch, dass du Mama bist, das ist ja auch kein kleiner Hut.
Nee, das stimmt. Ich habe natürlich, also ich habe wie wahrscheinlich jeder andere auch sozusagen halt meine Arbeitszeiten, der Zeit, wo mein Kind oder meine Kinder sozusagen in Betreuung sind. Und versuche damit halt so gut wie möglich zu haushalten. Ich habe aber auch ein starkes Netz an Leuten, die mir meine Tochter und dann vielleicht auch zukünftig beide Kinder. Der Kleine ist jetzt 4 Monate alt, das heißt, der ist noch nicht in der Kita, sondern mein Mann ist aktuell zu Hause und kümmert sich um die Kinder, ist in Elternzeit. Und das ist natürlich erstens eine große Entlastung, sonst könnte ich jetzt auch nicht hier stehen sozusagen, sondern müsste gucken, dass ich das zwischen irgendwelchen Mittagsschläfchen eintakte oder so.
Ja.
Ganz so leicht ist, ehrlich gesagt. Also insofern auf jeden Fall ein starkes Netz an Helfenden sozusagen, die auch mal sozusagen einbringen können, wenn ich irgendwie einen Termin habe und es eben nicht flexibel gestalten kann. Dann aber die Flexibilität, dadurch, dass ich sozusagen ja meine eigene Chefin bin, kann ich halt flexibel arbeiten. Also ich kann halt sagen, ah ja, jetzt schläft das Kind, jetzt mache ich mal was oder jetzt ist es gerade allein beschäftigt, dann hole ich mir mal den Laptop raus oder so. Wenn sie jetzt vor allen Dingen krank ist oder so und ich sie halt betreuen muss und irgendwas ansteht, dann kann ich das auch so regeln. Aber natürlich versuche auch ich, meine Arbeitszeiten klar abzugrenzen, damit eben Arbeit und Privates nicht zu krass miteinander verschmilzt, weil das ja oft ein Problem ist, ne? Also dieses Selbst und ständig, man ist zwar auch ständig man selbst, was ich cool finde, aber man tendiert halt auch dazu, seine Arbeit mit ins Bett zu nehmen. Merke ich ja selber, wenn ich dann mein Handy dran habe und dann halt bei Instagram noch irgendwelche Nachrichten beantworte. Im Prinzip würde kein normaler Arbeitnehmer so machen, dass er sein Laptop von der Arbeit sich dann mit ins Bett nimmt und während er das Kind ins Bett steht, noch irgendwelche schönen Arbeits-E-Mails beantwortet. Ne? Erwische ich mich manchmal schon selbst bei und versuche ich auch sehr, sehr stark einzudämmen. Aber
hast du einen Trick?
Klare Grenze. Eine klare Grenze ist wichtig, einfach. Ich habe mein Arbeitshandy zugelegt, das heißt, ich habe keinen Zugang zu meinen E-Mails auf meinem Privathandy und das ist auch wirklich wichtig, weil sonst war das einfach viel zu viel verwischt. Also ich versuche jetzt echt, das so zu trennen, als wäre es halt ein externer Auftraggeber sozusagen, weil wie gesagt, man würde seinen normalen Arbeitslaptop, wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die im Amt arbeitet, die würde niemals ihren Laptop ins Bett nehmen oder so und dann da noch irgendwelche Sachen Late Night machen.
Das macht ja auch weniger Spaß. Also wenn du selbstständig bist, dann hast du dir ja selber irgendwie dein Hobby zum Beruf gemacht oder so, ne? Wenn du jetzt angestellt bist für jemand anders, aber es ist eh nochmal eine andere Nummer. Also ich bin auch selbstständig und mir geht es auch so und ich frage mich auch, wie kriegt man das hin, dass man das wirklich ganz deutlich kriegt. Macht einfach zu sehr Spaß. Und wenn dann einen irgendwie so um 7 Uhr nochmal eine Idee überkommt, wo du denkst, boah, das will ich jetzt unbedingt umsetzen, ist einfach zu geil, um das jetzt erst morgen zu machen.
Ich versuche halt mich immer zu bremsen, weil ich mich in die Perspektive meiner Kinder versetze, wenn der Mutti schon wieder am Handy hängt und halt dann genervt ist, weil ich kann nicht beides gleichzeitig, das habe ich einfach festgestellt. Entweder ich bin dann im Arbeitsmodus und dann sage ich, hier, sorry, ich kann gerade nicht, ne, und schiebe die ganze Zeit mein Kind weg, aber das ist ja auch blöd, weil im Endeffekt bin ich nachmittags da, um ihre Mutti zu sein, sozusagen. Und für die ist das halt total doof. Und wenn es nicht, wenn es anders geht, versuche ich wirklich, das zu vermeiden, dass es da irgendwie zu Überschneidungen kommt. Wie gesagt, gerade wenn sie mal krank ist oder so, geht das natürlich auch teilweise nicht anders. Dann muss ich halt mal, wenn es ein wichtiges Gespräch gibt oder sowas, das noch machen.
Wie jetzt zum Beispiel?
Aber jetzt ist ja auch mein Mann da, das ist gut. Ah, ja. Aber klar, wenn die Große zu Hause ist, dann fordert sie sich halt auch ein, dass ich immer unten bin.
Arbeitest du zu Hause auch oder hast du dir nochmal extern was geschaffen?
Nee, ich arbeite von zu Hause aus. Ich habe quasi 2 Stockwerke drüber ein separates Arbeitszimmer, in dem ich jetzt gerade stehe. Also ich höre auch nicht, das ist mir auch sehr wichtig, wenn da unten irgendwie Gezeter ist oder so, weil das kann ich mich auch nicht konzentrieren.
Genau. Voll. Ich arbeite da auch noch dran. Ich probiere so verschiedene Sachen aus. Letztes Jahr habe ich mir eine Zeitschaltuhr an meinen WLAN-Router dran gebaut, dass um 4 Uhr einfach das WLAN ausgeht.
Also um 16 Uhr quasi?
Ja.
Oder? Oh, aber das würde mich nerven, weil ich halt ja auch Sachen sozusagen privat darüber mache. Zum Beispiel FaceTime mit meiner Mutter oder so. Ne? Und deswegen kann ich mich mit den Gedanken nicht anfreunden. Oder all unser Fernsehen, wenn, also ich muss zugeben, ich glaube, ich komme einmal in der Woche vielleicht dazu, mir mal einen Fernseher anzumachen, wenn der kleine Mittagsschlaf macht und die große noch in der Kita ist oder so, um eine Folge irgendwas zu gucken. Also sehr selten, meistens nicht mal das. Aber auch das läuft bei uns übers WLAN. Also ich würde durchdrehen, wenn ich das ausmachen würde. Ich höre dich jetzt gerade nicht mehr. Es hat bei dir gerade jemand angerufen.
Kann auch sein, dass gleich nochmal anruft. Es ist auf jeden Fall super hilfreich, dass Kinder da sind. Bei mir hilft es auch. Also wenn ich jetzt meinen Sohn nicht hätte, der irgendwie in die Schule geht und den ich dann abholen muss und wo ich dann mittags einfach für ihn da bin. Ich glaube, ich würde das mit der Selbstständigkeit, ich würde es nicht hinkriegen, das so zu trennen, weil es mich einfach so sehr fetzt.
Ja, ist bei mir auch so. Ich habe auch festgestellt, ich bin mehr Arbeitstier, als ich es mir eigentlich so eingestehen möchte. Aber also ich könnte es auch den ganzen Tag machen im Endeffekt. Aber ist halt, ich finde es ganz gut, dass dann eine natürliche Grenze gezogen wird, dadurch, dass irgendwann die Betreuungszeit vorbei ist.
Ja.
Und man dann eben natürlich auch für seine Kinder da sein will. Also
ja. Hat der Umzug von der Stadt aufs Land, hat der da auch einen Teil zu beigetragen? Einmal natürlich für die Selbstständigkeit, aber was interessanter ist für die Nachhaltigkeit oder das nachhaltige Leben?
Boah, tatsächlich ist es aus meiner Sicht zumindest schwieriger geworden. Also in der Stadt bin ich zum Beispiel wunderbar ohne Auto klargekommen. Ich habe mich auch hier noch die ersten 2 Jahre total dagegen gewehrt, mir ein Auto zu besorgen. Und dann kam Corona, dann hatten wir ein Kind und dann haben wir auch Leute gefunden, die sozusagen in umliegenden Dörfern wohnen und die du einfach anders nicht erreichst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss Auto fahren. Dann bin ich einfach sozial ausgeschlossen. Ne? Und das ist tatsächlich etwas, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich habe mich auch 2 Jahre lang dagegen gesperrt. Aber dann irgendwann habe ich halt gesagt, gut, es ist halt einfach jetzt gerade nicht ohne möglich. Und es ist halt auch krass, dass du halt in bestimmte Dörfer sozusagen einfach nicht anders kommst. Also das funktioniert nicht. Ja, du kommst dort nicht hin. So, und ich habe es einmal probiert mit meiner Tochter hinten im Fahrradanhänger über die Landstraße zu fahren und hatte bei jedem Auto, was vorbeigefahren ist, weil die so wenig Abstand gehalten haben, dachte ich, die fahren uns gleich tot. Und ehrlich gesagt, never ever. Und wenn sie dann mal anfängt, selber Fahrrad zu fahren, ja, dann setze ich die bestimmt nicht auf die Landstraße, wenn da irgendwie 100 km/h, nee, also da fühle ich mich einfach nicht gut mit. Und es gibt auch nicht überall den Fahrradwege hier tatsächlich. Das ist auch total bescheiden. Das heißt, du musst immer auf dem Autobahnzubringer. Und deswegen hat sich das dann sozusagen erübrigt, weil das ist echt fies. Ja, also in dem Sinne war es sozusagen ein Rückschritt an dem Punkt für mich und auch komplett unverpackt geht nicht mehr. Meine Tochter hat diverse Allergien, ist darauf angewiesen, dass die Lebensmittel sozusagen unter bestimmten Umständen, also da darf halt keiner mit einem falschen Löffel mal durchgewühlt sein und die Sicherheit hast du halt nicht bei allen Produkten im Unverpacktladen. Ne? Das heißt, dass da halt auch einiges wegfällt, was wir halt einfach nur verpackt kaufen können. Und ja, das sind so zwei Sachen, die tatsächlich für mich einen großen Einschnitt so bedeutet haben. Aber ich habe halt einfach gelernt, da mit mir selber auch ein bisschen, ich sag mal, sanfter zu sein, die eigenen Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben. Genauso wie ich es auch eigentlich immer versuche, sozusagen bei Instagram zu transportieren. So jeder sollte, kann das machen, was in seinen Möglichkeiten sozusagen ist. Und ja, wir alle haben unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Den einen fällt das der Verzicht auf dem Auto total leicht, weil sie zum Beispiel in der Stadt wohnen, alles mit dem Fahrrad voll gut erreichen, dass es ein gut ausgebautes Radnetz gibt, ne?
Ja.
Und den anderen fällt es leichter, alles in Bio-Qualität zu kaufen, weil sie vielleicht ein höheres Budget haben einfach, ne? Also ja. Es ist halt einfach unterschiedlich und ich finde, jeder und jede soll und kann das tun, wofür die eigenen Ressourcen reichen. Und genau, bei mir habe ich ja festgestellt, dass sich die Ressourcen einfach verschoben haben, sage ich mal.
Ja. Ja, ich finde, man sollte auch fünf gerade sein lassen. Ich meine, wir machen ja alle irgendwie das, was uns, wie du sagst, zur Verfügung steht und was wir machen können. Und dann ist es auch gut, sich nicht gegeneinander auszuspielen. Ich mache jetzt das und du kannst gar nicht ökologisch leben. Komm, lass uns mal über Greenwashing reden.
Mhm.
Was ist denn Greenwashing? Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff, der ja heutzutage immer häufiger auftaucht? Und welche Herausforderungen gibt es da in dem Bereich? Und welchen begegnest du in deiner Arbeit?
Also im Endeffekt ist ja Greenwashing sozusagen so ein zusammenfassender Begriff, sag ich mal, für unterschiedliche Taktiken, die Unternehmen anwenden, um ein Produkt, eine Dienstleistung oder sowas einfach ein bisschen nachhaltiger erscheinen zu lassen, als sie es eigentlich sind. Also zum Beispiel, dass irgendwelche super belanglosen Sachen in den Vordergrund gestellt oder super betont werden. Mhm. Ne? Oder so Sachen, die eigentlich Selbstverständlichkeiten sozusagen sind. Oder dass man halt ja, vielleicht auch Dinge betont, um andere Sachen, die das Unternehmen sozusagen tut, zu verschleiern oder sowas. Ja. Genau, dass es halt nicht so auffällt. Also es sind halt einfach unterschiedliche Taktiken, sodass eben, wie gesagt, ein Produkt oder eine Dienstleistung ein bisschen in einem grüneren Licht dasteht, halt einen nachhaltigeren Anschein macht.
Mhm.
Und tatsächlich ist es gar nicht so leicht, das sozusagen immer zu durchschauen. Oder es gibt auch so Mischformen, wo man sich drüber streiten kann. Ist das jetzt Greenwashing? Ist das keins? Ein gutes Beispiel, finde ich immer, ist zum Beispiel dieser Strommarkt irgendwie,
ja.
Wo man sagen muss, es gibt eben Ökostrom und Ökostrom. Und
ja.
Der eine Ökostrom, der kommt halt von einem Unternehmen, was ausschließlich Ökostrom verkauft, Ökoenergieanlagen betreibt, selber Ökostrom erzeugt. Und dann gibt es halt Ökostrom, der kommt von Unternehmen, die eigentlich irgendwelche Kohlekraftwerke betreiben, Kohlestrom verkaufen, die sich aber ein paar Zertifikate sozusagen dafür kaufen, damit sie auch einen Grünstromvertrag im Angebot haben. Ne? Und da muss man
zum Beispiel
ganz, ganz klar sagen, natürlich ist dann der Ökostromanbieter, der nur Ökostrom verkauft, viel, viel nachhaltiger und authentischer als jetzt derjenige, der eigentlich sozusagen Kohlekraftwerk unterhält. Ne? Und wem man dann sein Geld gibt, macht halt auch einen Unterschied, weil man in dem einen Fall eben sozusagen ein Unternehmen subventioniert, was eben Kohle verstromt und auf der anderen eben ein Unternehmen, das Ökoenergieanlagen baut.
Mhm.
Und das sind halt einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und ich glaube aber, dass es dafür dann oft so an Sensibilität fehlt, weil steht ja erstmal Ökostrom drauf und der Strom an sich kommt, ist ja auch sozusagen, kommt ja sozusagen aus erneuerbaren Quellen oder wurde zumindest irgendwo aus erneuerbaren Quellen erzeugt und dann eingekauft.
Ja.
Aber macht natürlich trotzdem einen riesen Unterschied, ne?
Na voll. Kannst du so ein paar Unternehmen nochmal sagen, wo, wenn du das darfst, wo man aufpassen sollte oder nochmal genauer hin?
Ich finde es immer schwierig, da sozusagen einzelne Unternehmen an den Pranger zu stellen, sage ich jetzt mal.
Ja, wenn sie groß genug sind, ist es okay, oder?
Ich weiß nicht. Also ich merke das immer ungern, aber ich sag's mal so, bei größeren Unternehmen kann man sich eigentlich sicher sein, wenn die sozusagen irgendwie eine nachhaltige Linie nur rausbringen, dass man halt, wie gesagt, immer diese unfaire Sparte oder diese unökologische Sparte eben querfinanziert. Weil das ja immer, die Geldströme sind ja nicht getrennt voneinander, sondern die fließen halt alle zusammen und damit finanzierst du halt im Zweifelsfall auch Marketingmaßnahmen für den Kohlestrom, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist eigentlich so, dass so eine Grundregel, die man sich sozusagen merken kann, wenn das ganze Unternehmen nicht von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, ist es meistens so, dass man halt irgendwas mitfinanziert, was sozusagen weniger nachhaltig ist oder wahrscheinlich nicht der eigenen Interessenlage entspricht.
Ja. Das wäre eine Methode, um quasi als Durchschnittskonsumentin oder quasi den Unterschied zwischen echtem Engagement und bloßem Marketing zu erkennen, oder?
Voll, auf jeden Fall.
Gibt's da noch mehr hilfreiche Methoden?
Also, genau. Eine Sache ist eben, sich das ganze Unternehmen anzuschauen. Die zweite Sache wäre, dass man eben auch bestimmte Siegel setzt, sozusagen, und sich dann halt guckt, okay, wie agieren sozusagen, wie agieren die Unternehmen oder welchen Richtlinien folgen die? Da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Also einmal gibt es solche klassischen Produktsiegel, irgendwie zum Beispiel das GOTS-Siegel, also der Global Organic Textile Standard. Das ist ja so ein Siegel, was ja quasi wirklich nur das Produkt anguckt. Und da muss aber das Unternehmen sozusagen keine Kriterien jetzt an sich erfüllen, sondern das Produkt muss halt sozusagen stimmen. Das heißt, ne, wenn du jetzt von, keine Ahnung, Aldi, Kleidung kaufst, wo es GOTS-Siegel drauf ist, kannst du sicher sein, dieses Kleidungsstück wurde unter fairen Bedingungen gefärbt. Das heißt aber nicht, dass die gesamte Textilsparte von Aldi irgendwie fair ist. Ja, ne? Ja. Dann gibt es andere Siegel, wie zum Beispiel das von der Fair Wear Foundation. Das ist so rot, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Das dürfen zum Beispiel nur Unternehmen auf ihr Produkt drucken, wenn sie sozusagen Mitglied in der Fair Wear Foundation sind und als Mitglied mit dem gesamten Unternehmen mehrere Jahre in Folge sozusagen immer die Bestnote kriegen. Mhm. Ne? Das heißt, da kann man sich sicher sein, okay, das ganze Unternehmen ist sozusagen eine faire Geschichte. Also die Siegel, die haben halt alle so ihre kleinen Eigenheiten. Ich würde empfehlen, sich einmal sozusagen zu belesen, zu gucken, okay, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut, und dann sich das so ein bisschen im Hinterkopf abzuspeichern und damit dann eben so ein bisschen immer einkaufen zu gehen, sag ich mal.
Okay. Also, und dann gibt's natürlich, das gibt's so. Aha. Ja, nee, sag mal.
Dann gibt's natürlich auch noch so Unternehmenssiegel irgendwie, wie zum Beispiel, oder was heißt, das ist auch kein richtiges Siegel, es gibt auch Produkte, die oder Unternehmen, die gemeinwohlbilanziert sind zum Beispiel, auch super cool, da kann man halt sehr, sehr transparent auch nachvollziehen, wo stehen die Unternehmen. Die Unternehmen, die müssen aber dafür nicht sozusagen einen bestimmten Standard schon haben, sondern die müssen sich das erstmal bilanzieren lassen und dann immer einen Fortschritt nachweisen. Was ich auch einen super Ansatz finde. Ja. Erstens, weil man eben transparent macht, wo stehen wir eigentlich, aber es muss noch nicht alles perfekt sein, was man ja auch bei vielen Unternehmen nicht erwarten kann, sozusagen. Jetzt von vornherein, wenn du halt konventionell sozusagen gegründet hast und du musst erstmal umstellen, klar geht das nicht von heute auf morgen. Deswegen finde ich diesen Fortschrittsansatz eigentlich total cool. Und über diese Berichte, die man eben alle 2 Jahre, glaube ich, erstellen lassen muss, wird es eben transparent gemacht.
Es gibt über 230 verschiedene Siegel, Zertifizierungen und Zeichen. Das ist natürlich ein riesengroßer Boost. Und ich glaube, über die Hälfte sind im Prinzip eigentlich eher, naja, so vage und nichtssagend. Also du hast bestimmt schon einen Blogartikel gemacht, wo du nochmal geguckt hast, welche Siegel sind tatsächlich gut, auf welche kann man sich wirklich verlassen und welche zeichnen das Produkt und das Unternehmen adäquat aus, so dass sie quasi wissenschaftlich sind und unabhängig sind und
Also kommt drauf an, zu welchem Bereich. Ich habe natürlich nicht alle 230 angeguckt. Ich habe aber zum Beispiel einen Guide hier bei Instagram zum Thema Siegel, wo sozusagen alle Posts, die ich jemals zu diesem Thema gemacht habe, gebündelt sind. Also sind halt so ganz unterschiedliche Sachen mit dabei. Also einmal Fischfangsiegel irgendwie, haben wir es gerade ein, Textilsiegel und so Sozialsiegel für Unternehmen, wo zum Beispiel eben auch die GWÖ, also die Gemeinwohlökonomie, eine Rolle spielt.
Ja, genau. Ja, das ist richtig. Da muss man sich natürlich auch erstmal mit auseinandersetzen und mit auskennen. Ansonsten kann man natürlich auch von solchen Siegeln und Zeichen verblendet werden. Das ist eben genau diese Schwierigkeit. Was hältst du denn von so staatlichen Regularien und Standards? Wir haben ja so im Vorgespräch, haben wir ja kurz drüber gequatscht. Es gibt ja jetzt dieses neue Greenwashing-Gesetz, was im November diesen Jahres ins EU-Parlament reinkommt und abgestimmt werden soll. Nun kommt ja nie irgendwas, also kommt ja nicht so raus, wie es reinkommt. Das kann dann natürlich da auch nochmal ordentlich verwaschen werden und muss auch nochmal durch den Rat durch. Was hältst du davon? Was steckt hinter dem Gesetz? Und meinst du, reicht das oder brauchst du noch strengere Maßnahmen?
Also im Prinzip sagt das Gesetz ja, dass es sozusagen erforderlich ist, für die Unternehmen nachzuweisen, dass es eine wissenschaftliche Basis für alle Aussagen gibt, die sie über ein Produkt treffen. Und ich finde das ziemlich, ziemlich stark, weil wenn das so kommt, dann müssten die ja wirklich alles belegen, womit die sozusagen werben, und das wäre total geil.
Da können aber auch richtig viele Firmen dicht machen dann.
Ja, zumindest müssen sie sehr, sehr viel Werbung wieder zurücknehmen irgendwie. Weil es gab ja zum Beispiel auch erst vor kurzem diesen Fall, dass die Umwelthilfe unter anderem DM verklagt hat, weil die irgendwie geworben haben mit einem klimaneutralen Produkt, aber nicht erklärt haben, warum es klimaneutral sein soll. Und das Gericht sogar befunden hat, dass dieser Kompensationsmechanismus quasi Mist ist. Mhm. Deswegen durften die nicht dürfen die jetzt eigentlich laut Gerichtsbeschluss sozusagen nicht mehr damit werben, weil das eben sozusagen erstens nicht auf dem Produkt erklärt ist, aber zweitens eben auch ein schlechter Kompensationsmechanismus ist.
Ja.
Und wenn sowas sozusagen nicht mehr einfach nicht mehr gemacht werden darf, weil es gesetzlich sozusagen festgeschrieben ist, das wäre total cool, weil man dann erstens eben auch die nachhaltigen Anbieter viel, viel leichter identifizieren kann und man sich nicht irgendwie erst durch diesen Greenwashing-Dschungel durchgraben muss. Und natürlich auch, weil die Unternehmen einen Anreiz haben, sozusagen wirklich etwas an ihren Produkten zu verändern, weil das ist ja auch so dieses Problem bei diesen ganzen klimaneutralen Sachen, wo du dann halt bezahlen kannst dafür, dass dein Produkt jetzt klimaneutral ist. Du musst ja am Produkt an sich nichts verändern, sozusagen, sondern du gibst halt einfach irgendwelche Emissionen an und schreibst dann drauf, ist klimaneutral, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist halt total schade, weil das im Zweifelsfall vielleicht dafür sorgt, dass halt ein Unternehmen nicht an seinen Produkten irgendwie arbeitet, damit sie besser werden und die Lieferketten besser werden, sondern halt einfach sagt, naja, kann ich tolle Siegel kaufen und damit ist ja dann meine Umweltschuld quasi beglichen. Ja. Also man spricht ja aus Akt auch immer mal so moderner Ablasshandel. Mhm. Und genau, ich glaube, dass so ein Gesetz, also fände ich mega geil, wenn's, also ich hoffe, dass es kommt, ich hoffe, dass es auch in strenger Form kommt und nicht komplett sozusagen die Zähne rasiert kriegt, sondern dass es halt auch eine Wirkung dann entfalten wird.
Ja. Also glaubst du, dass es so kommt? Also dass es auch so streng kommt? Es gibt natürlich jede Menge Lobbyinteressen und Verbände, die sich natürlich hart dagegen dafür einsetzen werden, dass es so verwaschen wird, dass sie im Endeffekt das im Prinzip alles so fast so bleiben kann, wie es. Ich meine, das passiert ja sehr oft in der Politik. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber im Realen ist es schon so, dass im Parlament schon ganz gute Sachen entschieden werden und ausgearbeitet werden und dann kommt es in den Tag rein oder ins Parlament kommt es eben anders raus, als es reingegangen ist.
Natürlich schwierig, jetzt eine Prognose darüber zu treffen, wie es rauskommen wird sozusagen. Ich schätze mal, dass es nicht ganz in der Form und mit der Schärfe durchkommen wird, die es jetzt hat, so im Vorentwurf. Ja,
das wäre schon ziemlich scharf. Das wäre schon also richtig gut.
Das wäre mega gut. Ich könnte mir vorstellen, dass so diese Nachweispflichten irgendwie verwaschen werden, so ein bisschen, weil klar ist auch irgendwie schwierig für ein Unternehmen, wenn du jetzt jede Werbeaussage dann immer ein Institut irgendwie beauftragen musst, um herauszufinden, ist das denn jetzt, trifft das jetzt zu? Auf der anderen Seite ist es halt für Verbraucherinnen und Verbraucher sozusagen, wäre es natürlich total cool, wenn du dich da auf alles verlassen könntest, gesetzlich gesehen.
Na klar.
Und halt, im Zweifelsfall halt dann dagegen geklagt werden kann auch, ne? Also ich fände es cool, wenn es nicht so dolle verwaschen wird. Ich schätze, es wird ein bisschen an diesen Nachweispflichten, also wie viel du im Vorfeld auch machen musst, sozusagen, um das eben dann draufdrucken zu können. Oder wann etwas als erwiesen gilt. Ich denke, da gibt es viele sozusagen Möglichkeiten, wie man daran noch drehen kann. Aber ich hoffe einfach, dass es so gut wie möglich durchgeht.
Das hoffen wir mal. Das hoffen wir mal. Das wäre richtig gut, weil gerade in Lebensmittelsachen oder auch, also jetzt mal abseits von Greenwashing, mit Heizversprechen, auch in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, das sind ja Undinger, die da laufen, wo Leute wirklich ganz arg hinters Licht geführt werden und ihnen Sachen versprochen werden oder angedeutet werden oder Studien so interpretiert werden. Also das ist wirklich eine Frechheit, dass man damit so werben darf, wie man es jetzt gerade darf. Das ist und in der zunehmenden Informationsflut heutzutage und Desinformationsflut ist es total wichtig, da Regularien einzubringen, frühzeitig, die verhindern, dass wir einfach untergehen. Also das ist ja so schwer, sich eine Meinung bilden zu können, wenn du einfach nichts mehr glauben kannst. Da müssen wir auf jeden Fall wirklich dran arbeiten. Ja.
Das ist ja sowieso sozusagen, ne, irgendwie schwierig. Also man hat heute sozusagen Zugang zu sehr, sehr vielen Informationen, aber empfiehlt ja trotzdem der ganze Fachhintergrund, um in vielen Bereichen das auch einfach interpretieren zu können.
Ja.
Also, ne, weil du kannst halt eine Studie dir angucken und wenn du halt keine Ahnung hast, wie es das irgendwie einzuordnen mit dem ganzen Rest, dann kann halt alles Mögliche irgendwie dramatisch klingen oder so. Du weißt es halt einfach nicht einzuordnen, ne? Und dann gibt's halt irgendwie eine Mehrheit der Experten, die sagen das, dann gibt es aber andere Experten, die interpretieren es auf die Weise und du stehst eigentlich dazwischen und weißt gar nicht, was heißt denn das jetzt. Ja. Also auch da wird es spannend sozusagen, wie sozusagen diese Nachweispflicht und was dann als wissenschaftlich erwiesen gilt und sowas.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein Prozess, den wir alle sehr aufmerksam beobachten sollten, weil ich glaube, das ist wirklich eins der spannendsten Gesetze, die so in den letzten Jahren mit verabschiedet wurden. Also wenn das dann durchgeht und so, das ist wäre schon eine krasse Revolution irgendwo für die Verbraucherinnen und Verbraucher, finde ich.
Ja, drücken wir die Daumen. lass uns nochmal rauszoomen und lass uns mal so eine Runde machen. Ich stelle dir ein paar Fragen und du kannst mit einem Wort oder einem Satz antworten. Dein absolutes Must-Read-Buch im Themenbereich Nachhaltigkeit.
Oh Gott, das ist schwierig. Gott, das ist schwierig. Welches fand ich denn am besten?
Ja, der Superlativ ist natürlich auch immer schwer. Also vielleicht das zweit-drittbeste geht natürlich auch. Mhm. Oder das, was dir jetzt gerade präsent ist.
Also was mir gerade sehr präsent ist, weil es gerade in meinem Bett liegt, ist Druckmachen von Jürgen Relsch. Das ist der Chef von der Deutschen Umwelthilfe und der erklärt sozusagen, also erstmal sein sehr beeindruckender Weg sozusagen. Ich antworte schon wieder viel zu ausführlich. Auf jeden Fall, wie zum Beispiel der Dieselskandal aufgedeckt wurde und so weiter und so fort und wie die da gemacht haben. Also total cool. Ja. Genau, das ist das Präsenteste.
Okay, danke. Dann ein Wort, das deinen Instagram-Kanal am besten beschreibt.
Informativ.
Dein bester Ökotipp für EinsteigerInnen?
Nachhaltige Bank und Ökostromanbieter.
Yes. Ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest.
Sad but true, mein Handy.
Morgenroutine, Tee oder Kaffee? Oder Kakao, Kaffee. Das hatte ich gestern auch.
Kaffee. Auf jeden Fall Kaffee.
Dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Schwierig. Ich hätte eins auf Englisch. Geht das auch?
Genau, klar.
Orangutan. Also
Stimmt, das ist ein richtig gutes Wort. Dein wichtigster Gegenstand in deinem Zero Waste Kit?
Brotdosen. In allen Größen. Weil, kann man für alles benutzen. Für
jeden Restaurantbesuch.
Ja, ist wirklich so. Einfach immer eine Brotdose einpacken haben. Super. Kannst du mit irgendwie im Unverpackladen einkaufen, kannst du im Restaurant dir deinen Kram einpacken, kannst dir alles auf die Hand geben lassen.
Ja.
Also wie oft ich schon bei irgendwelchen Fäden war und mir dort irgendwie halt Brotdosen eingepackt habe und dann kannst du da halt auch zur Not quasi dein Grillkäse oder dein Steak oder was weiß ich was draus essen, ne? Und brauchst ja keine Teller auf dem Straßenfest, super halt Brotdosen.
Ja, richtig gut. Ich fand das auch super geil zu sehen, dass das die letzten Jahre immer mehr eingeführt wurde und beliebter wurde. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dass jemand mit einer Brotdose zur, keine Ahnung, Käse- oder Wursttheke kam und meinte, ich würde hier reinlegen, meinten die erst, das dürfen wir nicht. Und dann irgendwie ein paar Monate später habe ich das wieder bemerkt und es war einfach selbstverständlich auf einmal, dass das ging. Das finde ich, sowas mag ich auch richtig gern. Ja. Und dann so wirklich eine Veränderung sehen kann in der Gesellschaft. Und dann so, es ist auf einmal, es ist so selbstverständlich geworden. Gut, ich lebe jetzt auch in Freiburg in so einer Bubble, wo das dann doch öfter praktiziert wird als vielleicht woanders. Aber es sieht so aus, als wäre das so selbstverständlich, dass es nie anders gewesen ist. Und das finde ich
gut.
Ja, finde ich richtig gut. Offline-Tage, ja oder nein?
Ja, immer mal.
Dein erster Gedanke beim Aufwachen? Heute.
Boah, schwierig. Meistens irgendwie, was am Tag ansteht. Also irgendwie, ich muss jetzt noch das und das. Wahrscheinlich sowas. Und manchmal halt, nicht der Wecker schon wieder. Ja. Ist es denn schon soweit?
Dein Lieblingstier?
Fennec.
Ein was?
Ein Fennec, ein Wüstenfuchs.
Fennec.
Die sind so süß. Die sehen aus wie dieses eine Pikachu so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das Pikachu heißt, leider. Aber ich war nie der Pikachu-Typ und irgendwann... Also nee, nicht der Pokémon-Typ. Pokémon, genau. Ich habe auch keine Ahnung davon. Aber es gab eine Sammelkarte, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und dieses Tier sah aus, oder dieses Vieh da drauf sah aus wie ein Fennec. Und dann habe ich Fennecs das erste Mal im Zoo gesehen und war so, oh mein Gott, die sind so süß, die sehen aus wie dieses Pokémon.
Ja. Das war wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Pikachu, Raichu.
Das muss ich später googeln, ich weiß es nicht.
Ich war ziemlicher Pokémon-Fan.
Ja.
Ja, und Fjalle mag es natürlich auch. Da bin ich dann jetzt nochmal reingetaucht, obwohl bei ihm gerade auch Dragon Ball ganz hoch im Kurs ist.
Ja, ich habe gehört, dass jetzt ganz, ganz viele Sachen irgendwie wiederkommen, sozusagen.
Finde ich gut.
Mal gucken, wie es dann bei meinen Kindern wird. Die sind ja noch ein bisschen jünger, was da dann irgendwie wiederkommt.
Das finde ich richtig gut, wenn das wiederkommt. Dann muss man sich als Eltern nicht so reinfuchsen in neue Thematiken und ganz viele Namen lernen und Entwicklungsstufen, wenn man das irgendwie da so an die eigene Kindheit anknüpfen kann. Sehr angenehm.
Ja, Pop Patrol gab es leider bei mir noch nicht und ich muss gerade alles lernen. Irgendwie von Henrietta über Bürgermeisterin Gutherz und Chase und boah, keine Ahnung.
Stadtbummel oder Naturausflug?
Beides schön, aber eher Naturausflug.
Der größte Nachhaltigkeitsmythos, den du kennst?
Der größte Nachhaltigkeitsmythos. Was ist der größte? Ich glaube zumindest, der bekannteste ist irgendwie, dass man nachhaltig fliegen könnte.
So. Ja,
mit diesen Kompensationsdingern. Vor allem, weil jeder Kompensationsrechner auch anders funktioniert. Das ist ja das Absurde. Also man zahlt ja nicht mal überall das Gleiche und dann sagt ja auch unterschiedliche CO2-Emissionen. Also es ist irgendwie so eine schwierige Kiste, finde ich.
Ja. Ja, ja. E-Fuels passt da auch richtig gut rein.
Oh ja, oh ja.
Ein guter Mythos. ein einfaches DIY-Projekt, was du jedem empfehlen würdest.
Was ist ein einfaches DIY-Projekt? Man kann aus kaputten Strumpfhosen Haargummis machen. Das funktioniert bombastisch, dauert keine Minute. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was man sonst aus kaputten Strumpfhosen machen kann. Aber irgendwie alles andere ist irgendwann ausgebastelt und Haargummis verliert man ja eigentlich ständig. Zumindest geht es mir so, vielleicht bin ich aber auch allein damit. Das ist auf jeden Fall so ein Ding.
Fällt mir ein, früher waren die doch aus Nylon viel und dann hat man das auch als Keilriemenersatz benutzt.
Hey, fällt mir gerade ein.
Ja.
Wow.
Oh, das ist schon länger her. Ja, die waren wirklich sehr, 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 sehr stabil. Also da fällt mir auch irgendwie so ein Beispiel ein, das ist, glaube ich, vielleicht ist es auch nicht richtig, aber in der DDR gab es Garantie auf Kühlschränke von 30 Jahren. Also ne, okay. Du hattest 30 Jahre Garantie wirklich auf Kühlschränke. Das ist natürlich auch großartig, sowas.
Das ist krass, ja.
E-Book oder haptisch-physikalisches Buch zum Blättern?
Haptisch-physikalisch.
Ja.
Muss man kriegen und kritzeln und so, das geht nicht.
Eselsohren reinknicken.
Ja, immer, wenn ich irgendwie was lese oder so. Also inzwischen kann ich auch ein paar Sachen so digital machen oder als Hörbuch, habe ich auch inzwischen. Aber am allerliebsten, gerade bei Büchern, die mich sehr interessieren, immer Papier.
Weil wir gerade vom Flugzeug hatten. Was ist dein ultimativer Tipp für umweltfreundliches Reisen?
Wenn man weit weg möchte, lange dort bleiben. Also
ja.
Und sonst halt Urlaub in der Nähe. So. Also ich glaube, beim Reiseziel fängt es halt an. Also es ist so der größte Impact. Und also ist auch mein persönliches Ziel. Ich möchte mit irgendwie, also wenn meine Kinder groß genug sind, also mit Anfang 40 oder so, eine Weltreise machen und dann halt sozusagen einmal wohin fliegen und dann halt so anders weiterreisen und so halt wahrscheinlich werde ich mehr als einmal fliegen müssen in dem Zeitraum, aber wirklich mal für so ein Jahr sich quasi rausnehmen und unterwegs sein und sich und alles erkunden. Und damit dann sozusagen den Fernwehhunger stillen und bis dahin eben Sachen in der Region, also in der erweiterten Region, so Europa, sage ich mal,
erkunden. Da haben wir einen sehr ähnlichen Plan.
Ja, vielleicht treffen wir uns. Und sind früher dran, Fjell ist ja ein bisschen älter.
Ja, der ist 11 in 7 oder 8 Jahren, denke ich, könnte ich. Da wäre ich aber auch 40. dein wertvollsten Ratschlag, den du je erhalten hast. Was war das?
Oh Gott.
Immer diese Superlative.
Ja, wirklich, das ist schwierig. Also mein Therapeut sagt immer zu mir, ich soll schon vorsorglich eine Pause machen, bevor ich sozusagen überhaupt drüber bin. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp und ich versuche auch wirklich ihn zu beherzigen, wann immer ich kann. So.
Präventiv.
Eigentlich, ja, also. Präventiv Pausen machen.
Was direkt an die nächste Frage anschließt, ist, wo tankst du Energie?
Tja, ich bin gerade tatsächlich auf dem Pfad, das herauszufinden. Deswegen kann ich das noch gar nicht so ganz genau sagen. Aber tatsächlich, eigentlich sind so Sachen, wo ich, also ist zumindest mein Eindruck, wo ich sozusagen so Dinge aufsaugen kann, die mich interessieren. Also wenn ich mal so ganz frei und losgelöst von irgendwelchen Verpflichtungen sozusagen einfach ein Buch lesen kann oder laut Musik hören und dazu tanzen oder sowas. Das sind so zwei Sachen, die ich ziemlich gut finde. Mhm. Früher bin ich immer schaukeln gegangen. Schaukeln finde ich auch gut. Aber ich gehe aktuell nicht mehr so viel schaukeln. Warum eigentlich? Ich habe sogar eine Schaukel im Garten.
Aber, ja, warum eigentlich?
Ja, gute Frage.
Heute mal wieder schaukeln gehen.
Sagen, ich habe um 11 Uhr einen Interviewtermin. Ich muss um 11 Uhr weg.
Oh, da müssen wir uns jetzt richtig ranhalten. Vor 11, ja. Okay, dann sprechen wir einfach doppelte Geschwindigkeit. Wenn du mit einem Schnips in der Gesellschaft etwas verändern könntest, was wäre das und warum?
Oh Gott. Ich glaube, ich würde mit einem Schnips die Energiewende gut für alle umsetzen, weil das Ende der fossilen Energieträger sozusagen extrem vielen anderen Bereichen ermöglichen würde.
Hm. Okay. Wir machen direkt ein bisschen auf die Uhr. Ja. Was würdest du sagen, ist deine Superkraft oder sind deine Superkräfte?
Oh Gott, das ist schwierig, meine Superkraft. Ich glaube, ich bin relativ multitaskingfähig sozusagen. Ich glaube, das ist ganz gut und ich kann mich sehr gut in andere reinfühlen.
Hm. Und was ist deine Vision für das nächste Jahr, 2024?
Irgendwas fürs nächste Jahr.
Was Besonderes geplant?
4 Monate ohne Kinderbetreuung und ohne Partner überstehen.
Hast du so viel frei? Nein.
Ich habe noch keinen Kita-Platz für den Kleinen, erst wenn der ein Jahr und 4 Monate ist und dann muss aber wieder arbeiten. Und der arbeitet in einem anderen Bundesland. Das heißt, ich bin 5 Tage die Woche dann alleine mit dem Kleinen und der Großen und habe halt keinen Kita-Platz, muss aber arbeiten. Also es wird spannend. Und wir machen nächstes Jahr 2 Monate eine Reise. Im Januar, Februar machen wir quasi gemeinsam Elternzeit in Italien.
Nice.
Genau. Und da werden wir also unterwegs sein und da freue ich mich sehr drauf. Genau, also nochmal ein bisschen Horizont öffnen, viel Familienzeit tanken und dann, ja, aber jetzt so eine größere Vision. Ich hoffe, dass das Greenwashing-Gesetz kommt.
Ja, das ist okay, letzte Frage. Du darfst dir was wünschen, irgendwas, ob das Fähigkeiten, Dinge, Informationen, Ideen, was auch immer sind, was du brauchst, wie man dich unterstützen kann. Und alle, die zuschauen oder das im Nachhinein anschauen oder anhören, sind herzlich dazu eingeladen, deine Bedürfnisse zu erfüllen.
Wenn ihr Lust habt, dann schaut gerne auf meiner Seite vorbei, guckt euch um, ob dort etwas ist, nehmt etwas mit und setzt es vielleicht in eurem Alltag um oder erzählt Leuten davon, das wäre eigentlich ziemlich cool. Genau.
Ansonsten wunschlos glücklich.
Ja, ich bin eigentlich ganz glücklich und zufrieden so mit allem, wie es ist. Also ich kann mich nicht beschweren.
Alright, dann danke ich dir für dieses wundervoll inspirierende Gespräch. Und danke dir, Marisa. Marisa ist eine Frau, die nicht nur in Worten spricht, sondern eben auch Taten folgen lässt. Und mit ihrer Energie und ihrer Leidenschaft für Nachhaltigkeit zeigt sie uns, dass jeder Einzelne von uns und jeder Einzelne einen Unterschied machen kann. Und ihr Engagement in den sozialen Medien und darüber hinaus erinnert uns daran, dass Authentizität und Aufrichtigkeit in der heutigen Zeit unerlässlich sind. Ich danke dir nochmal, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du bei uns warst und uns einige Einblicke in deine Reise gegeben hast. Ich wünsche dir einen wundervollen, schönen Tag und verabschiede dich jetzt, damit du noch eine Minute kurz aufs Klo gehen kannst, bevor du den nächsten Termin hast.
Ich danke dir vielmals für die Einladung und genau, ich muss jetzt weiter ein Interview führen und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören.
Sehr gerne.
Und danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir auch. Bis dann. Alles Gute. Grüß die Family.
Ja, ich du auch. Ciao.
Tschüss.